Hallo Klaus.
Claudia, ich grüße dich. Da sind wir wieder.
Jo.
Museumsfreude, Museumsfreunde, unser Podcast.
Ja, wir haben jetzt doch schon einiges längere Zeit pausiert und jetzt sind wir aber wieder da.
Aber weißt du was, wir hatten eigentlich so nie, doch, wir hatten mal Wein, aber ich meine, es geht ja jetzt so auf Mittag zu. Ich hätte mal so richtig Bierdurst. Mit Bier hatten wir es noch nicht, oder?
Nee, gar nicht. Und also irgendwie ist das ja auch, Fulda und Bier ist ja schon, ne? War jo. gestern auf so eine Veranstaltung, von einer Comedy-Veranstaltung, die haben ständig mit Hochstift hier Fulda gewedelt, ja.
Ja, siehst du.
Da habe ich gedacht, na, selbst in Bamberg wissen die, dass hier Hochstift-Bier gebraut wird. Ja, aber du, wir haben uns einen Spezialisten eingeladen heute, ne?
Ist das so?
Ja, jemand, der sich mit Bier auskennt und auch die Verbindung von Bier und Fulda sehr gut aufzeigen kann. Das ist nämlich der Herr Markus Bug. Herzlich willkommen, Herr Bug.
Vielen Dank.
Hallo. Hallo. Ich kenne Fulda als Weinstadt, also Riesling, Spätlese und so Spätlesereiter. Das verbinde ich mit Fulda und es hat ja auch Weinberge gegeben. Aber ja, eine Brauerei, die kenne ich auch, klar. Du hast es schon erwähnt, Claudia. Aber eine Bierführung, heißt das, man schaut sich die Sehenswürdigkeiten der Stadt an und trinkt dabei einen Schoppe oder wie?
Nicht ganz, also auch, aber nicht ganz. Die Idee hat aber tatsächlich ein bisschen was mit der Entwicklung auch der Weinführung zu tun, die wir schon seit ein paar Jahren erfolgreich anbieten. Und auch vom Kollegen Harald Ortmann, glaube ich, sehr, sehr liebevoll gestaltet und ausgestaltet wird. Ich selber hatte immer ein größeres Problem mit der Führung, ich bin kein Weintrinker.
Ach.
Und habe dann eigentlich mal scherzhalber gesagt, naja, wenn mal eine Bierführung angeboten wird, dann wäre ich damit am Start. Das wäre dann ja auch eher so mein Thema.
Vielleicht ganz kurz für unsere Hörerinnen und Hörer. Sie machen schon länger, sind Sie schon tätig, auch als Stadtführer.
Genau.
Und Sie sind unter anderem auch oder mit der Initiator und Entwickler dieser Bierführung, ja?
Ja, so kam ja, das zusammen.
Und das kam jetzt über die Existenz der Weinführung?
Zumindest kamen da so die ersten Gedanken auf, genau. Also die Stadtführung mache ich seit 8 Jahren und bin da ja auch schon relativ viel im Austausch mit der Tourismusinformation, was es für Möglichkeiten und Formate gibt. Und wurde eben auch zur Weinführung angefragt, ob das nicht was wäre für mich für die Präsentation.
Ah ja, okay.
Inhaltlich auf jeden Fall. Ich wollte nur nichts anbieten, was ich selber jetzt nicht so mit Liebreiz selber zu mir nehmen würde. Mhm. Ich bin einfach kein Weintrinker. Und wie gesagt, dann kam die scherzhafte Äußerung, ach, wenn mal eine Bierführung angeboten werden würde, wäre ich sofort mit am Start. Darauf bekam ich mir ein zauberhaftes Lächeln zurück. Ja, die müsste mal jemand machen.
Ah ja,
und so
wenn man so vorlaut ist, dann hat man dann gleich einen Job. Ja?
Genau, das hat man gleich, ja. Und da ich denke, dass alle Gästeführer in Fulda absolute Überzeugungstäter sind, mit ganz viel Verbundenheit für die Stadt und ganz viel eigenem Interesse, auch auf diese Jagd der früheren Geschichten und Geschichtchen zu gehen, hat es mich da genauso getroffen und ich habe mal geguckt, gibt es denn da überhaupt was?
Das wäre die Frage. Geschichte Fulda, ja klar, jede Menge, aber Geschichte Fulda Bier?
War die Frage, weil wir haben natürlich sehr viel Mühe aufgebracht, diese Weinführung zu etablieren, die natürlich zum Hochadel passte und mit den Ländereien, die zu Fulda gehörten, natürlich dann auch den einen oder anderen sehr namhaften Weinberg sicherlich aufzuweisen hatte. Aber sind wir ganz ehrlich, fragen wir so ein kleines bisschen ins Rund der Fuldaer, kommt eher die Frage auf, sind wir tatsächlich Weinstadt gewesen? Ah, ich hätte jetzt gedacht, wir sind eher so eine Bierstadt. Also es ist so, wenn man so auf der Straße, so beim Bürgertum rumfragt, sind das natürlich schon vergangene Tage mit dem Wein. Tatsächlich gehört uns ja leider Johannesberg im Rheingau nicht mehr, sondern man hat in Fulda schon immer eher die Verbundenheit mit dem Bier gehabt. Da war die Frage, können wir das denn glaubhaft darstellen? Stimmt das denn, dieses Gefühl, dass wir eigentlich auch eine Biertradition haben? Und so musste erstmal das Archiv gefragt werden.
Geht das denn historisch auch auf die Mönche zurück? Also ich meine, die Mönche der Wein und Riesling und Kloster Johannesberg, das ist bekannt. Aber klar, der Ursprung Fuldas ist nun mal ein Kloster, ein Benediktinerkloster. Und die sind ja nun eigentlich sehr bekannt, berühmt überall da, wo sie geklostert haben, dass sie dann auch gleich eine Brauerei angeschlossen haben.
Ja, das stimmt. So ganz gleich im ersten Moment war das in Fulda allerdings nicht der Fall. Aber die Unterlagen ergeben doch, dass es mit den Mönchen doch damals auch schon zu tun hat und tatsächlich auch mit Bonifatius selbst. Also natürlich nicht die Entwicklung des Bieres, da sind wir noch mal 10.000 Jahre vor unserer heutigen Zeit. Aber wenn wir die Tradition, die Biertradition in Fulda uns anschauen, dann gibt Bonifatius selbst den Startschuss, was er eigentlich gar nicht wollte.
Gelesen habe ich, dass er das gemacht hat, weil die Mönche genervt haben. Stimmt das?
Also ich war zwar nicht dabei, aber es weist vieles darauf hin, denn Bonifatius selbst ist als Asket, als enthaltsam lebender Mensch sehr gut dokumentiert und hat auch bei dieser Meldung nach Rom, wie er denn hier dieses Kloster gegründet hat, auch extra betont, dass die Mönche hier leben ohne Wein, ohne Fleisch, ohne Met und ohne Knechte. Das kann man natürlich spitzfindig sagen, gut, von Bier hat er ja auch nichts gesagt, aber tatsächlich war es nicht geplant, dass eine Brauerei angelegt werden soll, obwohl, wie Sie ja schon gesagt haben, es doch eigentlich nach einer guten Brautradition klingt, wenn man Benediktinermönche hier hat. Und so war es wohl auch, dass die Mönche selbst da etwas Druck aufgebaut haben in dieser kargen Landschaft, die auch Bonifatius auch sehr als sehr mühseliges Land beschrieben hat, dass sie dann doch vielleicht den einen oder anderen stärkenden Gerstensaft auch irgendwie...
Und sie mussten ja auch irgendwie über die Fastenzeit kommen, ne?
Das kam später immer mit dazu, ja, wobei...
Da gab es ja auch Biber dann.
Es gab noch kurze Zeit später noch das Problem, dass es noch nicht mal klar war, ob man denn als christlicher Mensch überhaupt Bier trinken darf. Es gab eine gewisse Problematik von der Entwicklung des Bieres über die Jahrhunderte, Jahrtausende hinweg, dass es eigentlich eher als heidnisches Gesöff galt. Und es gab sogar eine Kirchensynode in Aachen im 817, wo man sich zusammengesetzt hat, um eigentlich Bier für die Christenheit zu verbieten.
Hat sich mehrheitlich nicht durchgesetzt.
Es hatten ein paar Mönche doch da schon kundgetan, dass sie Bier sehr heilbringend einsetzen. Bei Pilgern, die eine lange Wegstrecke hinter sich gebracht haben, die erschöpft und ermattet vom Klostereingang lagen.
Ein isotonisches Getränk.
Dass man die genau damit ein bisschen aufgepäppelt hat oder auch Wöchnerinnen auch regelmäßig mit Bier versorgte.
Ja, natürlich.
Und da kam dann eine theologische Überlegung mit dazu. Naja, also wenn es tatsächlich eben Berichte darüber gibt, dass es kräftigend und sogar heilsbringend ist und es kann nur eine heilsbringende Quelle geben, dann muss es ja ein göttlicher Trunk sein. Und damit war es nicht nur so, dass es da nicht nur nicht verboten wurde, sondern auch gleichzeitig festgelegt wurde, dass es ein christliches Getränk ist und dass Mönche und Nonnen, die in Regionen leben, wo es zu wenig Wein geben könnte, doch sicherheitshalber gleich festgeschrieben wird, wie viel Bier sie denn am Tag zu bekommen haben. Man hat sicherheitshalber gleich mal 2 Liter festgesetzt, dass das die
ausreichend. Also Deputat war damals schon bekannt.
Zwei Liter am Tag.
Ja, als Nonne.
Weiß man etwas über die Stärke des Biers? Da gibt es ja auch Unterschiede.
Im Groben schon. Also wir reden dabei natürlich nicht über das Bier, was wir heute kennen, was wir heute im Ausschank haben. Das war noch Dünnbier. Mhm. Wir reden davon ungefähr um die 2% wahrscheinlich. Mhm. Und da sind wir tatsächlich eher in dem Bereich, es ist aus Nährstoffen gemacht, die natürlich uns auch das Brot darstellen, daher auch flüssiges Brot. Und tatsächlich hat es einen isotonischen Charakter. Es ist an sich ein sehr, sehr gesundes Getränk, wenn der Alkohol nicht drin wäre. Aber also ein alkoholfreies, gut gemachtes alkoholfreies Bier ist tatsächlich ein gesundes Getränk.
Wo führt Ihre Bierführung denn längs in Fulda? Sie können ja nicht immer um die Hochstift und Felsenkeller
reisen. Nur um Bierturm wahrscheinlich.
Und um Bierturm, ja.
Ja, tatsächlich traf es sich dann ganz gut, dass wir einen Bereich damit mal bespielen können, den wir sonst nicht so häufig im Zentrum haben. Da natürlich viele touristische Gäste traditionell nach unserem Barockviertel fragen. Und diese Tour kann jetzt glücklicherweise, weil es eben die Stadtgeschichte und das bürgerliche Brauen so ein bisschen in den Mittelpunkt führt, auch mal ein kleines bisschen in die andere Richtung führen. Das bedeutet, wir sind in der Friedrichstraße unterwegs, am Alten Rathaus, dem Buttermarkt und die kleinen Gässchen drumherum, was früher die Märkte da waren. Auch die etwas verwinkelten und versteckten Gässchen, die auch nicht jeder, der aus Fulda kommt, kennt, wie ich jetzt bei den Führungen schon festgestellt habe. Hinten oben Straße und im Sack bis zum Bierturm, eben durch das legendäre Bermuda-Dreieck, Luckenberg, so diese Region.
Warum heißt der Bierturm Bierturm?
Das ist gar nicht so gut dokumentiert, aber es gab eben so eine gewisse Verbindung dazu am Anfang. War es eigentlich eher ein Folterturm und ein Gefängnis, weshalb sich in Fulda ganz redensartig so diese Sache gehalten hat, dass man sagt, in Fulda kann es mit der Inhaftierung nicht ganz so schlimm gewesen sein, das Männergefängnis war der Bierturm. Das stimmt, es ist allerdings zeitlich etwas auseinandergezogen. Es war ursprünglich ein sogenanntes Stockhaus, wo man die Leute eben in das gezwängt hat, was man heutzutage als Pranger bezeichnen würde, denke ich, was die meisten als Pranger verstehen, und sie dort eben zu verhören. Wir haben aber dann später ein richtiges Stockhaus bekommen, sodass man das da eben umziehen konnte. Und im Sack, wo sich der Bierturm, zumindest der Zugang zum Bierturm befindet, da lebten schon aufgrund der nahen städtischen Brauhäuser schon relativ viele, die mit dem Brauhandwerk zu tun hatten. Die Bierträgerinnen, die Brauknechte, auch einige Braumeister, sodass das schon eine gewisse bierselige Umgebung war. Und dann dachte man, das ist ja eine städtische Unterkunft, die auch jemanden unterstellt werden sollte, der vielleicht auch dazu passt. Und es gab eben noch die Position des Bierführers, sodass er diese städtische Wohnung dort bekommen hat. Und dann war es auch ein leichtes zu sagen, in dem großen Turm kann man ja nicht nur Menschen einsperren, sondern eben auch Bier kühl lagern. Und somit war dann relativ schnell aus dem Stockhaus ein Bierturm geworden.
Können Sie nochmal was zu dem Begriff des Bierführers sagen?
Ja.
Was versteht man darunter?
Ja, das frage ich meine Gäste auf der Runde auch immer. Was könnte denn ein Bierführer sein? Viele sagen dann, ja, ich bin das. Ich bin der Gästeführer, der mit dem Bier unterwegs ist. Aber tatsächlich ist der historische Bierführer, den wir in Fulda hatten, eine feste Institution gewesen, eine städtische Einrichtung. Es war ein städtisches Amt. Und er war dafür zuständig, den Bierfluss oder den Biertransport aus den städtischen Brauhäusern in die einzelnen Gastronomien zu organisieren und zu koordinieren.
Jetzt haben Sie gesagt, städtische Brauhäuser. Meinen Sie, dass das Brauhäuser in der Stadt waren oder nach heutigem Verständnis, die dem Magistrat oder wer auch immer da das Amt innehatte, gehörten?
Wir hatten tatsächlich echte städtische Brauhäuser.
Im Besitz der Stadt, also der Kommune?
Ja.
Ach ja.
Und auch gar nicht so wenige. Es hat sich ganz gut entwickelt. Man muss dazu wissen, dass Bier sowieso was für Fulda Elementares werden sollte, was die Einkommenssituation angeht. Und das ging eben nur, wenn man entsprechend viele Brauereien auch hat. Und meistens ist es so in vielen Gemeinden, dass es eher Privatbrauer gibt. Das war auch naturgemäß erstmal in Fulda so. So hat es sich erstmal entwickelt. Abseits der Klöster hat jeder für sich zu Hause sein Bier gebraut. Es gab aber auch gewisse Nachfragen immer nach städtischen Brauhäusern. Denn man muss auch mal sagen, nicht die gesamte bürgerliche Bevölkerung war gut ausgestattet und hatte die Möglichkeit, sich eine Sudpfanne zu leisten und dergleichen, oder hatte auch nicht das Know-how, wie es funktioniert mit dem erfolgreichen Bierbrauen, sodass man schon Interesse daran hat, eben auch im städtischen Brauhaus, vielleicht im professionellen Braumeister
zu bedienen. Das heißt, man hat seine Gerste oder Rohstoffe und so dahin gebracht und hat gesagt, mach mir mal mein Bier, so wie das beim Mehlmahlen, beim Müller auch war.
Genau. Man durfte das nutzen.
Oder Backhäuser, die es hier im Umfeld
gibt. Genau, das ist der beste Vergleich tatsächlich.
Ja.
Gelesen habe ich auch, dass es ein weibliches Handwerk war, am Anfang mehr oder weniger.
Ja, weil es aus der heimischen Umgebung kommt, genauso wie
das. Also weil die Hausfrau dann auch das Bier gemacht hat?
Es war ganz im Ursprung, war es gar kein Handwerk in dem Sinne, sondern es gehörte mit zu den Haushaltstätigkeiten. Und deshalb sind die wichtigsten Bierhersteller eigentlich immer unsere Damen gewesen. Unsere Hausfrauen, unsere Ehefrauen, die es über Jahrhunderte hinweg hergestellt haben. Diese Situation, dass wir heutzutage das Gefühl haben, Bier ist was rein Männliches, das ist was relativ Modernes. Früher war es ganz normal, dass das Bier von Frauen hergestellt wurde, auch verköstigt wurde. Dass sie damit eben diese Zuordnung hatten, das Ganze umzusetzen. Denn es war eine Prozedur am Wochenende meistens, den Biersud genauso aufzusetzen, wie auch das Brot für die Familie zu backen.
Sie haben ja vorhin gesagt, dass der Bierführer dafür sorgt, dass das Bier verteilt wird auf die Gaststätten. Da wurde es verkauft, gab es noch andere Verkaufsstände und was hat es vor allen Dingen gekostet, so im Verhältnis, weiß man da was drüber?
Das ist über die Zeit ein bisschen schwierig zu sagen, auch von den Umrechnungen her ein bisschen schwierig, aber
Im Verhältnis zu dem Einkommen halt ist ja das Interesse dann, ne?
Genau, aber das war eigentlich so, wie heute ein Warenkorb auch zusammengestellt werden würde. Das war weniger das Problem und Fulda ist auch gar nicht dadurch berühmt geworden, dass diese Biere großartig exportiert worden wäre, sondern den tatsächlichen Umsatz dahinter hat man dadurch gemacht, dass die freien Bürger das Braurecht insofern ausgenutzt oder genutzt haben, dass sie eben nicht selber gebraut haben, sondern zu den Brauhäusern hin sind, die Brauhäuser beauftragt haben und dafür eben ein Bierlos kaufen mussten. Und da sind wir wieder bei der Nähe zu den Backhäusern. Auch da gibt es ja diese Lose, die feststellen, wann ist denn der dran. Dieses Braulos musste gegen ein Brauentgelt in irgendeiner Art und Weise beim Bürgermeisteramt gekauft werden. Dann konnte ich damit und mit den Rohstoffen eben zum Brauhaus und konnte sagen, hier, machen wir doch hier mal ein schönes Bier für meine Familie. Ich habe eine größere Feier oder dergleichen. Ich möchte gerne über die Woche kommen. Und für diese Bierabgabe, für diese Brauabgabe war dann die Stadt natürlich sehr dankbar. Die ging zum Teil zwar auch an unseren fürstlichen Herrscher, aber zum Großteil eben auch in die Stadtkasse. Und das sollte vom 16. Jahrhundert bis 1802 sogar die Haupteinnahmequelle der Stadt Fulda darstellen. 30% waren das, die Fulda damit umgesetzt hat.
Nicht so laut, der OB hört vielleicht zu. Da kommen noch ganz neue Gedanken für eine Finanzierung auf. Gottes Willen.
Ja genau, es wird ja schon jetzt etwas schwieriger. Das heißt also, verstehe ich Sie richtig, es kam also jeder mehr oder weniger zu seinem Bier?
Das auf jeden Fall. Die Bürger hatten sogar das Privileg, dass sie mit dem Bürgerrecht in Fulda gleichzeitig das Braurecht hatten. Sie durften selber brauen oder eben das Brauhaus benutzen. Mhm. Es wurde aber immer dafür Sorge getragen, dass auch die nicht zum freien Stand gehören, auch.
Auch. Und die konnten sich das auch noch leisten, das meine ich jetzt so.
Sicherlich nicht in dem Umfang, wie man das später dann hatte, gerade als es um etwas edleren Trunk ging, also wenn es nicht mehr um das Dünnbier ging, dann war das natürlich schon eine andere Geschichte. Aber wir wissen zum Beispiel von denen, die in der Brausituation beschäftigt waren, die Bierträgerinnen hatten einen sehr schlechten Lohn zum Beispiel. Das waren die Damen, die dann eben das gerade frisch hergestellte Bier in die verschiedenen Unterkünfte gebracht haben, dass die sich wohl auch mal den einen oder anderen zusätzlichen Trunk genehmigt haben, um ihr Gehalt etwas aufzubessern, was wohl, so zeigen zumindest die Berichte, sehr überschaubar gewesen war, aber mussten da ein bisschen an sich halten, denn sollte man dann über den Tag hinweg sich zu viel eingeschenkt haben davon, konnte das natürlich mit einer weiteren Auslieferung auch manchmal ein bisschen.
Was war das denn für ein Typ Bier? Sie haben jetzt gesagt, 2% Dünnbier, lassen wir weg. Jetzt haben Sie gesprochen, es gab auch Qualitätsbiere oder ein Qualitätsbier. Wem kam das nahe? War das so ein helles oder so ein Lager oder ein Export? Weiß man das? Was haben die gebraut?
Es gab zumindest von unserer fürstlichen Brauerei, auch der hat eine eigene, unabhängig der städtischen, die fürs Bürgertum war, der hat sogar schon 3 verschiedene Biere hergestellt. Also da sind wir teilweise beim Frischbier, beim sogenannten Zwickel- oder Kellerbier, ein Fröner Bier hieß es zum Beispiel. Und ansonsten waren das schon so die Bierarten, die wir so auch kennen. Vielleicht noch nicht ganz so ausgereift wie heute, aber gerade wenn wir jetzt so in das 18. Jahrhundert kommen, dürften wir da sehr nah dran sein.
Und Wasser wurde dann aus der Fulda entnommen? Mehr oder weniger.
Mehr oder weniger, zumindest war das das Grundwasser, was man eben benutzt hat. Die wichtigste Einrichtung war sicherlich unser erstes und größtes Brauhaus. Das lag auf der Doll, direkt an der Ohmstraße, wo eben dieser kleine Ohmbach auch entsprang. Das bedeutet, die hatten sowieso schon eine unmittelbare Quelle vor der Tür. Ja. Und diese Tradition zieht sich auch bis heute. Auch die hochstiftliche Brauerei bis heute hat einen eigenen Brunnen. Ich glaube, von doch erstaunlicher Tiefe direkt auf dem Areal. Das bedeutet, die können das unmittelbar direkt aus dem Grundwasser ziehen. Und soweit wir uns das haben sagen lassen von einem Biersommelier hier aus der Region, er hat schon bestätigt, dass wir hier halt das Privileg haben, doch eine sehr gute Wasserqualität zu haben. Und das ist ja schon mal der allerwichtigste Grundstoff für ein funktionierendes Bier.
Aus Bayern ist ein Anschlag des örtlichen Bürgermeisters bekannt, ungefähr mit dem folgenden Wortlaut: Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, bitte morgen nicht mehr in den Fluss scheißen, wir wollen übermorgen brauen. Haben Sie den auch schon mal irgendwo gehört?
Gehört habe ich den auch schon. Durch die Lage, wie unsere Brauhäuser angelegt waren, dürfte es da wenig Probleme gegeben haben, weil es war jetzt kein Rinser, der die Gassen sauber gehalten hat, sondern es wurde auch über Brunnen eben dann hochgeholt. Okay. Die heute ja noch namensgebend sind, Kanalstraße zum Beispiel, alles was da durchfloss, das war sicherlich anders, aber davon haben wir auch das Bier nicht gebraut.
Wenn wir jetzt, mich würde mal interessieren, wie läuft denn so eine Bierführung ab? Was für Phasen haben Sie da? Welche Zeitspannen umfassen Sie bei Ihren Erzählungen, wahrscheinlich auch anekdotenhaft angereichert? Jo, wo trifft man sich? Und dann habe ich auch von einem Bierwagen was gelesen. Vielleicht erzählen Sie einfach mal ein bisschen, geben Sie mal ein paar Anreize, warum ich eine Bierführung machen sollte.
Also ich denke, dass die Bierführung insofern schon mal ein schönes Konzept ist, weil es die Fuldaer genauso anspricht wie Leute von außerhalb. Wir konnten jetzt in diesem Jahr starten. Etwas später, also es war schon Sommer, als wir angefangen haben damit. Im Juli sind, glaube ich, die ersten Führungen an den Start gegangen und wir waren jetzt noch bis Anfang November unterwegs und waren vorsichtig, wie das Ganze denn so glücken wird, hatten jetzt aber dann doch ungefähr 60 Führungen zu verzeichnen. Die Nachfrage war gut, und zwar aus Fulda, wie von außerhalb, von Männern wie Frauen, über alles das Alter hinweg. Das haben wir
auch noch gefragt, ja.
Und das hat uns doch auch schon viel Freude gemacht zu sehen, dass es funktioniert. Die Rückmeldungen sind ganz, ganz lieb und ganz, ganz nett und geben uns viel, viel Motivation dafür, das weiter anzubieten und das weiter aufrechtzuerhalten. Ich denke, das Konzept klappt auch ganz gut und es sieht wie folgt aus, dass man traditionell natürlich, wenn wir mit Wagen oder mit Weinfass oder sowas unterwegs sind, natürlich immer an der Touristinformation starten, damit wir auch nicht ganz trocken durch diese Führung gehen.
Ach so, das heißt, man kriegt schon mal zur Stärkung so eine Wegzehrung sozusagen.
Man bekommt einen Anfangstrunk, ja. Aber noch schöner ist, die Stadtschreinerei hat uns einen unglaublich tollen Bierwagen gebaut, mit Kühlfunktion und mit ausreichend Platz, sodass man auf der gesamten Runde, die was zwischen 2 und 2,5 Stunden dauert, doch auch ganz gut versorgt ist. Bisher ist mir keiner trocken gefallen zwischendurch und wir können auf dieser Tour durch das schon genannte Gebiet von den 3 namhaften Brauereien in Fulda 4 verschiedene Biere anbieten, die wir dann auch versuchen, dann entsprechend der Lokalität dann auch ein bisschen zu erklären, woher es denn kommt und was es dann damit so auf sich hat.
Jetzt was sind die namhaften?
Wollte ich sagen, Hochstift.
Hochstift.
Hohmannsbrauhaus.
Perfekt, das war's.
Und Wiesenmühle. Ja, genau. Okay, dann haben wir es doch.
Genau, geht dann auch relativ schnell. Ja, und da denke ich, die Hochstift musste natürlich sein, das verbindet natürlich jeder damit.
Fehltes Klosterbier im Frauenberg.
Hohmanns Brauhaus hat ja eine schöne Tradition eben auf der Doll weitergeführt. Nach kurzer Unterbrechung haben wir jetzt fast 550 Jahre Braugeschichte auf der Doll durch die Hohmanns Brauerei. Und ich denke, dass die Wiesenmühle sich in die Fuldaer Herzen vorgearbeitet hat, das wissen wir alle. Selbst die Fuldaer freuen sich immer, das dann mit genießen zu dürfen. Umso erstaunlicher ist es, dass die Wiesenmühle in der Form jetzt eigentlich erst 35 Jahre gibt, aber sie gehört schon mitten in die Fuldaer Herzen, die ich bei jeder Führung immer wieder sehe. Das stimmt schon, ja. Ja, ansonsten ist die Führung natürlich keine Historienführung in dem Sinne, es ist kein Geschichtsvortrag, sondern es soll einfach ein bisschen die Geschichtchen der Stadt ein bisschen näher bringen. Schon mit historischem Hintergrund, also es ist jetzt keine
Junggesellenabschiedsgeschichte.
Wir fangen mit Bonifatius an, vor der Tür der Touristinformation. Am Bonifatiusplatz, dann hat man natürlich noch einen schönen Blick, wie der Fürst und vielleicht auch hinten in die Domspitzen hervorragend, wie auch das Kloster gelebt hat. Dann nehmen wir auch erstmal den Anlauf, weil so beginnt eben auch die Geschichte im Mittelalter.
Weiß man, wo die fürstliche Brauerei stand?
Ja, die sollte wohl am Anfang im sogenannten Altenhof gewesen sein. Das dürfte der erste Altenhof betroffen haben, der an der Wilhelmstraße wohl ungefähr gelegen haben darf. Ist aber später umgezogen worden und dürfte ungefähr das Areal beschrieben haben, was so ganz grob den heutigen Busbahnhof betrifft, neben dem Stadtschloss. Da gab es dann auch noch eine Brauerei, bis ihm das zu aufwendig war. Und er hat dann einem der Brauer am Buttermarkt das Privileg gegeben, dass er dann den fürstlichen Brauherrn stellen darf und ihn dann zu versorgen hat. Der Rest ist dann, da das nicht so wichtig wurde für den Herrscher selbst, man hat es ja dann da eher ein bisschen mit dem Wein umhergegeben, ist die Geschichte auch für die Führung eben ein bisschen mehr die des normalen Bürgers. Oder wie ich auch gerne sage, des einfachen Pöbels, weil es sind eben nicht nur die Bessergestellten, sondern es ist einfach das Gesellschaftsgetränk gewesen für alle. Von den Mönchen über den Hochadel eben bis runter zu den ganz einfachen Leuten.
Haben Sie ein Gewand, ein vielleicht auch der Historie angelehntes Gewand, wenn Sie Ihre Führung machen?
Also es gibt kein Kostüm in dem Sinne, aber wenn ich jetzt die Führung mache, trage ich tatsächlich ein mittelalterliches angelehntes Leinenhemdchen und wir haben eine schöne Braumeisterschürze mit dazu, eine lederne. Und ansonsten denke ich, dass das beste Ambiente einmal der Bierwagen ist, den wir mit unterwegs haben, der richtig gut geglückt ist. Und ansonsten glaube ich, dass diese alten Braustätten, diese alten Gassen, die wir in Fulda haben, diese alten Märkte mit den Fachwerkhäusern, dass das unglaublich viel hermacht. Da kommt es gar nicht so sehr auf mich an, sondern da erzählt Fulda seine eigenen Geschichten. Ja. Wenn man dann noch hört, wer hat da gelebt, warum haben die das so gebaut, wie war das denn da mit dem Bier und was ist vielleicht auch mal schiefgegangen oder was gab es da einen Glauben zu, dann lebt das von ganz alleine auf.
Können Sie sagen, Touristen, Fulda, Bürger, beide Gruppierungen buchen, in welchem Verhältnis? Wer überwiegt, eher Touristen?
Also ich glaube jetzt auch aufgrund der Werbung, wie es bisher gelaufen ist, haben wir, glaube ich, eine etwas größere Gruppe der Leute, die auf Fulda und größere Umgebung kommen, weil das natürlich auch eher eine kurzfristige Geschichte jetzt erstmal war. Ich denke, dass es sich aber auf Dauer dann so ein kleines bisschen ausgleichen wird. Also wir hatten jetzt dafür, dass wir eher kurzfristig ja nur damit an den Markt gegangen sind, schon relativ viele Buchungen auch von außerhalb. Also Rhein-Main-Gebiet war mit dabei. Ich hatte Leute von der Nordsee mit dabei und sowas. Also auch Leute aus Bayern, die sich auch gerne mal das angehört haben, wie es denn hier mit dem Bier zugeht. Also es war eine sehr, sehr schöne, bunte Mischung.
Was kostet die Führung genau? Und wo buche ich sie?
Über das die Touristinformation, am besten über die Homepage kann man das buchen. Die kostet 29 Euro pro Person. Dabei sind inkludiert natürlich die Führung von ungefähr 2,5 Stunden. Einen wunderschönen steinernen Krug mit dem Fulda-Emblem. Ja, ich bin zu faul zum Spülen, von daher gehört er dazu.
Ja, sehr schön.
Den darf man behalten und ich kriege in der Führung eigentlich jeden über einen Liter insgesamt. Also ich denke, das ist
schon erquicklich.
Genau, also.
Unser Kalender ist ganz schön voll jetzt die nächste Zeit. Hm?
Kannst du wohl sagen. Müssen
wir Weinführung machen, Bierführung machen?
Mit ein bisschen Erholungsphase dazu.
Ja, das glaube ich auch, ja.
Ja, beide Führungen starten wieder im April, sobald das Wetter ein bisschen tauglicher ist. Und wir wollen ja jetzt auch dem Weihnachtsmarkt seinen Glanz nicht nehmen und bieten ja da auch noch andere Führungen an. Von daher denke ich, dass, wenn das Wetter wieder ein bisschen dazu einlädt, Zeit draußen zu verbringen, mit dem einen oder anderen shoppen, was auch immer das jetzt sein mag, Wein oder Bier, sind beide Führungen, denke ich, wieder was ganz Beliebtes.
Jo, so, da haben wir schon wieder ganz viel gelernt und ich hoffe, dass unsere Hörerinnen und Hörer auch Lust bekommen haben, eine Bierführung hier in Fulda zu machen mit ganz vielen Stationen und noch viel mehr Genuss. Und Herr Buck, vielen Dank, dass Sie da waren, dass Sie uns das hier so schön präsentiert haben. Wer jetzt keine Lust hat, das zu machen, weiß ich auch nicht, Klaus, oder?
Sehe ich auch so. Ja. Vielen Dank auch Ihnen und Claudia, jetzt gehen wir ein Bier trinken,
Jetzt gehen wir ein Bier trinken, ja. Tschüss. Vielen Dank, dass Sie da waren. Tschüss.
Sehr gerne, danke.